Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des IGBCE Kompass. Das Format mit Michael Vassiades, unserem Vorsitzenden. Diesmal ohne weiteren Talkgast, denn wir haben eine Menge anderer Fragen zu besprechen, und zwar die Fragen unserer Mitglieder. Wir haben diesmal Sie aufgerufen, Fragen einzureichen über die meine-IGBCE-App. Und wir hatten eine super tolle, unglaublich große Beteiligung, worüber wir uns freuen und sehr dafür bedanken. Ich will aber bei der Gelegenheit dann gleich sagen, wir werden natürlich leider nicht alle Fragen hier in diesem Format beantworten können, weil es so viele waren. Sonst würden wir wahrscheinlich die Regeln der Arbeitszeit sprengen. Deswegen sagen wir, wir machen hier einen kleinen Auszug und versuchen, alle Fragen, bei denen wir alle Kontaktdaten vorliegen haben, individuell zu beantworten, sofern das möglich ist. So, jetzt wollen wir aber zur Sache gehen. Mein Name ist Lars Rusitsch. Ich vertrete heute Lea Karasch, unsere Stammmoderatorin. Und mir gegenüber steht Michael Vassiades, der Vorsitzende der IGBCE. Hallo Michael.
Glück auf. Grüß dich.
Herzlich willkommen und Glück auf. Ja, Michael, vor uns liegt ein ganzer Katalog spannender Fragen. Die haben wir ein wenig geclustert, damit wir sie eventuell auch vertiefen können. Und beginnen wollen wir mit der Lage in unseren Industrien. Dazu haben wir auch besonders viele Fragen bekommen. Du selber hast vor wenigen Tagen ja relativ plastisch klargemacht, dass es um viele unserer Branchen aktuell nicht unbedingt besonders gut bestellt ist und dass Zehntausende Arbeitsplätze im Feuer stehen. Und dazu passt gut die erste Frage. Die kommt von Frank aus Niederalben. Was tut die IGBCE gegen die Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation in der Chemie bzw. der gesamten Industrie und das Thema Abwanderung?
Ja, zunächst einmal gibt es das Problem, das hast du anmoderiert, das muss man auch deutlich aussprechen. Wir haben fast allen unseren Branchen, gibt wenige Ausnahmen, das ist ja nicht nur die Chemie, das ist Glas, Keramik, Papier, also viele, viele Bereiche, in denen die wirtschaftliche Lage schlecht, teilweise sogar dramatisch ist. Das hat mit vielen unterschiedlichen Dingen zu tun, auch mit der geopolitischen Lage. Die Amerikaner haben jetzt natürlich mit ihrer Politik, dass sie Handelspolitik und Zollpolitik zur quasi Auseinandersetzungswaffe machen, natürlich eine Exportnation wie Deutschland nochmal zusätzlich getroffen. Die Chinesen sind natürlich auch, die haben uns in den letzten Jahrzehnten ziemlich geholfen, weil ihr Wachstum natürlich für eine Exportnation Absatz bedeutete. Auch die haben nicht mehr die Wachstumsraten oder haben eigene Kapazitäten, die sie an die Weltmärkte bringen. Also auch das ist eher neu, zumindest für viele Branchen. Und diese Punkte greifen natürlich zusätzlich zu dem Thema, das ist ja schon bekannt, dass wir natürlich auch ein paar Quellen für günstige Energie und so weiter durch die Auseinandersetzung Russlands mit der Ukraine verloren haben. Das heißt, sind schon fundamentale Veränderungen, die schlagen natürlich auf eine Industrie, die sehr effizient ist und war, durch. Das heißt, wir haben natürlich nie den billigsten Standort gehabt, haben gute Arbeitsbedingungen gehabt und haben sie. Und das alles war immer eine Effizienzfrage, also Technologieeinsatz, gute Leute, leistungsfähige und leistungsbereite Leute. Und da waren wir so viel besser, wie die anderen vielleicht hier und dort billiger oder rücksichtsloser waren. Da sind die Rahmenbedingungen generell verändert. Das heißt, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, weil das natürlich nicht einfache Lösungen mit sich bringt. Die Amerikaner haben natürlich die Möglichkeit, auch solche Dinge, die ich auch für die Amerikaner übrigens nicht für sinnvoll halte, aber es ist jetzt nicht unser Thema. Also die Hauptleidtragenden im Moment sind die Amerikaner selber in vielen Bereichen, vor allem die normale Mittelschicht dort. Aber das ist egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir haben es mit sehr, sehr fundamentalen Veränderungen zu tun. Ob sich einige davon, das Wachstumsrate von China, wieder ein bisschen verbessern oder ob wir irgendwann mal vernünftige Kompromisse mit den Amerikanern hinkriegen, das kann uns helfen, wäre auch gut. Aber das ist nicht so einfach. Was haben wir auf diesem Level getan? Auf diesem Level haben wir zum Beispiel mit den amerikanischen Gewerkschaften zumindest hingekriegt, dass wir mit den Steelworkern, die organisieren in den USA auch die Chemie eine Vereinbarung getroffen haben, dass sie, also die Steelworkers, jetzt nicht auch noch diese Politik für gut heißen, sondern die haben sie auch kritisch gestellt, sodass man dann, je nachdem, wie sich die politische Lage in den USA jetzt auch nach den Midterm-Wahlen nächstes Jahr darstellt, vielleicht wieder Korrekturen hinkriegt. Das ist jetzt mal die große Politik. Alles, was wir da tun können, auch in Europa für die richtige Politik, Zollpolitik und so weiter, auch sagen wir mal, dass die Thematik Resilienz in Europa, also will Europa auch, wie andere Länder und andere Regionen das auch machen, gewisse Produktionen zwingend in Europa haben. Auch diese Diskussion ist aufgekommen, da sind wir in Europa, in der EU-Kommission voll in den Diskussionen eingeloggt und wollen das haben. Das gilt für Pharma, das gilt aber auch für Chemikalien, für Raffinerien und so weiter. Warum ist das ein bisschen wahrscheinlicher geworden, sich damit durchzusetzen? Weil die ganze Sicherheitspolitik, also die Verteidigungsthematiken und so weiter, natürlich das erfordern. Ich meine, es hat ja keinen Sinn, in Panzer und ähnliche Geräte zu investieren, wenn man nachher nicht die dahinterliegende Infrastruktur hat. Also das ist auch noch große Politik, aber da muss man präsent sein. So, und wenn ich jetzt auf ein weiteres Themenfeld schaue, das nicht geopolitisch bestimmt ist, nämlich wie machen wir innenpolitisch und auch zum Teil europäisch die Transformationspolitik, da sind wir ja schon immer sehr kritisch unterwegs gewesen. Nicht, was die Frage der Ziele einer, sagen wir mal, naturverträglicheren Produktion, das ist ja auch im Interesse einer Industrie, die sich selbst modernisiert und damit auch Investitionen in zukunftsfähige Technologien mit sich bringt, sondern die Frage, ist das eigentlich gut gemacht und ist das für die Unternehmen eigentlich leistbar, was da an Anforderungen in CO2-Reduktion und Transformationspolitik aufgebaut wird. Und da sagen wir relativ klar, so geht es nicht weiter. Das heißt, wir haben das kritisch gestellt, das nicht zum ersten Mal. Wir haben natürlich auch eine Phase gehabt, in der wir versucht haben, diese vernünftige Vorgehensweise auch mit eigenen Vorschlägen zu versehen. Das wird uns jetzt manchmal vorgeworfen, so unter Motto, ihr wart ja auch dabei, das ist Unsinn. Mhm. Wenn man mal wirklich googelt, dann kann man erkennen, dass wir sehr, sehr lange schon nicht die Klimapolitik als Ziel, aber die Zeiträume, die Frage, was das kostet, die Frage, welche Geschwindigkeit und welche Systematik da drin ist, weil es besonders unsere Unternehmen trifft. Und da sind wir jetzt sehr, sehr klar dabei zu sagen, auch der Politik, es gibt jetzt zwei Varianten von Transformation. Entweder finden wir einen neuen Weg, der wahrscheinlich macht, dass die Unternehmen diese Transformation auch leisten können, oder die CO2-Reduktion erfolgt durch weitere Abschaltung, es gab ja schon welche, von ganzen Unternehmen oder Unternehmensclustern, was null unsere Politik ist. Das heißt, da ist der Hauptpunkt, eine Industriepolitik zu verlangen, die am Ende die richtigen Akzente setzt.
Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Das Thema Innenpolitik ist, das passt jetzt gerade ganz gut. Auch die nächste Frage von Markus aus Bayern, einem Mitglied. Er sagt, der Bundeskanzler will die arbeitende Mittelschicht ausbluten lassen. Die AfD wird weiter gestärkt und der Industrie geht es immer schlechter. Wir diskutieren immer nur, aber es geht nichts voran. Es ist 11:58, sagt er. Wir sollten Busse organisieren, nach Berlin fahren und eine gigantische Protestaktion durchführen. Ja. Wäre das jetzt
an ja, der Zeit? Ja, also sagen wir mal, das ist mit Sicherheit eine Variante davon. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir das tun. Ja, ja, wir haben ja, wenn ich mal daran erinnern darf, ist ein paar Tage her, aber wir haben, als es um die völlig absurde Klimaabgabe 2015 ging, 30.000 Leute vor das Kanzleramt gestellt. Wir haben, als die ganze Energiepolitik kritisch war, rund um den Kohleausstieg in mehreren Regionen richtig demonstriert. Das ist schon eine Währung, über die man auch dann reden muss. Also das ist ja Protest. Nun ist aber Protest nur dann am Ende wirkungsvoll, wenn man auch richtig damit etwas anspielt, also einen ganz konkreten Punkt. Deswegen ja, über diesen Punkt muss man immer nicht nur diskutieren, das muss man auch bereit zu sein, sind wir. Aber es muss ja auch ein Ziel verfolgen. Es kann nicht einfach nur, sagen wir mal, Emotion sein, das gehört auch dazu, aber das ist ja nicht die Lösung. Jetzt ist in der Frage, sind ja mehrere Dinge verarbeitet. Das eine ist, was macht die Bundesregierung mit Blick auf die arbeitende Bevölkerung? Und im Wahlkampf haben wir schon erlebt, dass es unglaubliche Respektlosigkeiten gab. Da ging ich mal davon aus, Wahlkampfgetöse. Ein paar von diesen Sachen sind aber weitergelaufen. Und das finde ich also sozusagen unterirdisch, um es mal so zu sagen. Die ganze Frage, wie die Arbeitszeitdebatte geführt wird, wie die Rentendebatte geführt wird, wie die Bürgergelddebatte geführt wird, ist ja das Schüren von sozusagen Bildern, die am Ende, das ist richtig, eigentlich von den ganz Rechten bedient werden. Und deswegen habe ich sowohl sehr klar der Bundesregierung allensamt dort, als auch dem Kanzler gesagt, das da ist sozusagen, führt einfach so gar nichts außer zu einer Emotionalisierung. Und wir werden uns dagegen klar, übrigens im DGB sehr geeint, wehren. Die ganze Sozialstaatdebatte, wie sie geführt wird, man muss über ein paar Themen nachdenken. Wie kann man die Demografie in der Rentenversicherung, ist ja alles ein Sachthema, solange das nicht immer in zwei Varianten nur geführt wird. Leistungskürzung oder in dem Fall ist es ja Lebensarbeitszeitverlängerung und immer auf die Kleinen. Und deshalb ist das völlig unbalanciert, wie das läuft. Die Regierung selber diskutiert ja auch intern, aber das finde ich super, super schräg. Und wenn das so bleibt, es wird ja sozusagen der Herbst der Entscheidungen, was immer das sein soll, angekündigt, dann wird es möglicherweise genau diesen Punkt geben. Die Industrien habe ich gerade schon mal angespielt. Da geht es ja auch um noch eine weitere Frage. Neben der Industriepolitik geht es ja auch um Beschäftigungspolitik. Also was machen wir eigentlich und was sagen wir eigentlich den Mitgliedern und Beschäftigten, die betroffen sind? Und da machen sich übrigens auch die Arbeitgeber das ein bisschen schlank. Beide, die Regierung und die Arbeitgeber, sagen, Fachkräftemangel, das wird schon irgendwie gehen. Das geht gar nicht. Sondern wir sind als IGBCE dafür bekannt, dass wir dort, wo es solche Transformationen und Beschäftigungsthemen gibt, Lösungen haben, die am Ende den Beschäftigten eine klare Zukunftsperspektive bieten. Und das gilt auch für diese Fragen jetzt.
Das ist ein spannender Punkt, den würde ich gerne nochmal einsetzen, weil da spielt im Prinzip die nächste Frage drauf an, von Marius aus Saal an der Donau, wahrscheinlich auch in Bayern, nehme ich mal an. Er sagt, die IGBCE vertritt eben noch viele Branchen aus die fossile Ressourcen, die davon abhängig sind. Und nicht alle hält er noch für zukunftsfähig. Und er hält es für sinnvoll, oder nicht für sinnvoll, jeden einzelnen Arbeitsplatz auf Biegen und Brechen zu erhalten. Wie gehen der Erhalt von bestehenden Standorten und Arbeitsplätzen mit einer Transformation und Neuausrichtung vieler Sektoren aus unserer Sicht einher?
Das ist eine wichtige Frage, weil das natürlich auch die politische Transformationsdebatte jetzt über die letzten Jahre bestimmt. Es wird ein Bild gezeichnet von Vergangenheit und Zukunft. Und an manchen Stellen stimmt das natürlich, weil es, sagen wir mal, Bereiche gibt, die hat es auch in der Vergangenheit gegeben, wo wir entweder aus Wettbewerbsgründen oder aus technologischen Gründen oder aus neuen Regulierungen gesagt haben, also das geht jetzt nicht so weiter. Also es ist nicht wirklich was Neues. Die Transformationserzählung hat aber das so abstrahiert, die sagt also, alles was fossil ist, ist sozusagen von gestern, umso schneller, umso besser gehen wir woanders hin. Muss man da was gegen haben? Nein, es stimmt nur nicht. Das heißt, dieser Wechsel von der einen Seite zur anderen Seite geht ja nicht wirklich auf. Und ich meine jetzt nicht nur beschäftigungspolitisch, ich meine auch wertschöpfungsmäßig, weil natürlich die Frage, was trägt eigentlich die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft? Da muss man relativ deutlich sagen, wir sind natürlich ein Industrieland mit weit, weit über 20% industrieller Wertschöpfung. Da hängen ganz viele Dienstleistungen dran. Das heißt, die Bedeutung der Industrie jetzt in Gänze, die sind ja nicht alle fossil abhängig, aber die Bedeutung ist viel, viel größer als in vielen anderen Ländern, Dänemark oder anderen. So, das heißt, wenn wir das wenn wir verlieren würden, jetzt in Gänze, was ich nicht behaupte, dann sind viele, viele Sachen, die wir in dieser Gesellschaft haben, vom Sozialstaat bis zu anderen Dingen, auch die Transformation selber, sagen wir von der Finanzierung wie auch von der Organisation und technischen Begleitung in Frage. Da müssen wir alles importieren und installieren das hier. Also das ist schon mal der erste Punkt. Was ist das genau? Und niemand hat was gegen zum Beispiel erneuerbare Energien. Wenn wir genug davon haben und haben auch noch die Leitung, das ist ja der zweite Punkt. Also wo stehen wir eigentlich in der Transformation? Und da ist jetzt einfach die Frage, kann man das besser und schneller machen und dann somit eine bessere Balance hinkriegen. Jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Kern. Muss man an fossilen Industrien festhalten? Nein. Es gibt in fast allen Unternehmen, in denen wir das auch gesehen haben, weil wir sitzen ja in Aufsichtsräten, gibt es Pläne zur Elektrifizierung zum Beispiel. Und die Idee ist natürlich, das mit grünem Strom zu machen. Wir haben nur nicht genug, beziehungsweise wir können ihn nicht dahin bringen. Das heißt, für mich ist die Frage nicht festhalten oder nicht festhalten, sondern für mich ist die Frage, kriegen wir die Voraussetzungen so organisiert, dass diese Transformation auch wirklich tatsächlich klappt. Dann bin ich übrigens auch dafür, die Unternehmen, was wir ja auch gemacht haben, dahin zu drängen. So, der zweite Punkt dabei ist, es geht ja weit über fossil, ja oder nein, hinaus. Es geht um die Frage, wollen wir in Deutschland eine Chemieindustrie mit allen weiteren Thematiken? Da würde ich mal sagen, gibt es eine zweite Dimension, die ich ganz selten nur höre. Das ist die Frage globaler Verantwortung. Weil die Stoffe, die dort produziert werden, die werden benötigt übrigens auch für die Transformation und für andere Dinge. Und die kann man auch grüner machen, nicht immer auch besser machen. Aber wenn das irgendwo funktioniert, dann ist es hier. Das heißt, das hier zu halten, mittlerweile holen auch andere auf, aber um das hier zu halten, ist auch ein Teil der Verantwortung. Das einfach gehen zu lassen und zu sagen, ist unser Problem gelöst, was ich jetzt so nicht verstanden habe, weil solche Meinungen gibt es ja. Das ist nicht unsere Meinung. Also nochmal zusammengefasst, nein, wir klammern uns nicht an fossil oder an jeden Brocken Kohle. Und wenn das schneller geht und auch kostengünstig ist und wenn man darauf ein Businessmodell bauen kann und wenn wir damit schaffen, unsere Unternehmen in Gänze grün zu machen, dann tun wir das. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss man ja wenigstens darüber sprechen können. Und darüber habe ich eigentlich geredet in den letzten Wochen.
Ja, das Thema nicht funktioniert, hast du ja auch angeschnitten rund um den Emissionshandel und das Thema CO2-Preis. Wie bildet er sich sozusagen, wie entwickelt er sich, was kommt da auf unsere Unternehmen zu? Du hast halt auch da relativ deutlich gesagt, so wie das im Moment läuft, funktioniert das nicht. Jetzt fragen natürlich Mitglieder, wie wir dann oder wie du und wir als IGBCE sicherstellen wollen, dass Klimaschutz gewährleistet bleibt und dass die Firmen und auch die aktuelle Bundesregierung das jetzt nicht als Ausrede hernimmt, dem Klimaschutz komplett einzustampfen.
Ja, das ist ja auch eine alte
Diskussion. Das ist eine Frage übrigens von Alexander, von Alexander aus Hamm-Minkeln.
Ja. Also will ich auch Alexander und vielen anderen Kolleginnen und Kollegen gerne was zu sagen. Ich sag mal, die Vermutung oder ein bisschen die Sorge, dass wenn man dort Anpassungen vornimmt, dann entspannt sich sofort die ganze Diskussion. Keiner kümmert sich mehr um Klimaschutz. Das ist ja eine alte Argumentation, die man auch beachten muss. Aber dazu habe ich auch eine Meinung. Was ich gesagt habe, ist ja übrigens noch nicht mal den ganzen Emission Trading, also den ganzen Emissionshandel in Frage zu stellen, sondern ich habe gesagt, für die Unternehmen, die besonders CO2-intensiv sind, das sind natürlich die, wo man auch viele Tonnen holen kann, das ist mir schon klar, ist das unter jetzigen Bedingungen der Ausschalter. Weil das System quasi die Reduktion der Zertifikate linear oder nahezu linear vorsieht mit einem Endpunkt und man damit erzwingen will, dass die Unternehmen investieren in eine grünere Produktion. Wenn es die aber gar nicht gibt, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, weil die Wasserstoffleitungen nicht liegen, weil im Süden physisch der grüne Strom, die können sich zwar irgendwie grünen Strom am Markt kaufen, der ist aber nicht grün und so weiter. Wenn das gar nicht so weit ist, wie angenommen, als sie das Modell aufgesetzt haben, dann führt das ja zwangsläufig dazu, dass man in Kauf nimmt, dass die Betriebe verdrängt werden. Das ist der Mechanismus. Es gibt ja nachher keine License to operate, wie sie sagen, also keine Erlaubnis mehr zu produzieren, wenn du keine Zertifikate hast. Oder die werden so teuer, dass du nicht bezahlen kannst. Und der Zweck meines Vorschlags ist, sagen, lass uns das definieren, wer das ist. Natürlich gibt es dann Streit, aber den gibt es zum Beispiel auch, da machen wir das ja, bei den sogenannten besonders energieintensiven. Da gibt es ja Listen und dann gibt es Definitionen, das gibt's ja schon. Und so etwas habe ich auch vorgeschlagen für diese betroffenen Unternehmen. So, jetzt kommt der Punkt. Wenn man das macht, können die ja das Geld, was sie normalerweise als Steuern bezahlen, behalten. Aber es geht natürlich nur dann, wenn man sie auch verpflichtet, damit Dinge zu tun, also sehr konkrete. Und wenn die das nicht machen, dann muss man ihnen irgendwann den Stecker ziehen. Also es wäre also Regulierung in diesen Bereichen Regulierung ersetzt dieses System von kostengetriebenen Dingen. Dass das irgendwann dann stattfinden muss, da bin ich auch dafür. So, und jetzt ist das ja noch ganz am Anfang, diese Diskussion, das ist ja noch kein Modell. Aber wenn wir nichts machen, dann wird das, was ja schon passiert, weiterhin passieren, nämlich das Unternehmen irgendwann sagen, ich kann nicht mehr oder ich gehe weg oder jedenfalls oder erstmal Arbeitsplatzabbau und so weiter. Das kann nicht unser Ziel sein, weil es auch am Ende eine Form von CO2-Reduktion ist, die anders versprochen war. Und es hat nichts damit zu tun, dass man jeden einzelnen Arbeitsplatz dort sichert, wo er ist. Was ich vorhin meinte, als ich sagte, wir wollen ein Angebot machen, heißt einen. Und zwar geht es da auch um Einkommen, da geht es um Niveau, da geht es um Qualifikation. Also ich sag mal, wenn man heute zum Beispiel in der Energiewirtschaft arbeitet, im Kohlebereich mit IGBCE-Tarifen, dann ist man nicht zwingend anschlussfähig irgendwo im Bereich der Erneuerbaren, wenn es nicht die großen Unternehmen sind, wo die sagen, für guten Zweck, aber nicht gut bezahlt. Die gibt es nämlich. Und dieser Tausch funktioniert natürlich nicht. Da bleiben wir Gewerkschaften und sagen, Leute, dann muss man auch über Bedingungen reden. Das haben wir auch bei anderen Dingen wie Kohleausstieg gemacht. Also darum geht es nur. Es geht nicht um den Klimaschutz. Es geht um die Klimapolitik und die Instrumente innerhalb dieser Klimapolitik, die nicht funktionieren.
Ist es vielleicht auch so, das ist jetzt auch eine Frage, die anonym uns erreicht hat, dass das ganze Thema, sag ich mal, Bedeutung von Industriearbeit und vor allem auch von Produktionsarbeit in der Gesellschaft, aber und auch in den Unternehmen selber einfach nicht mehr so groß eingeschätzt wird. Das scheint zumindest dieses Mitglied umzutreiben und es sagt, es fehlt da die Wertschätzung für. Ja. Und was wir eigentlich als IGBCE machen wollen, also hinsichtlich Wertschöpfung in der Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen, sie sagt, es fehlen in der Produktion Aufstiegschancen, es fehlt eine Entwicklungsmöglichkeit, wie sie sozusagen in White-Collar-Bereich da ist.
Ja. Es sind ja zwei Ebenen. Das eine ist die Gesellschaft mit Blick auf die industrielle Produktion. Ich würde sagen, ja, da ist was dran. Das hat auch damit zu tun, dass die Wertschöpfung der Industrie in den letzten Jahrzehnten weiter gestiegen ist, aber die Beschäftigung nicht. Also wenn man jetzt mal zurückspult in die 60er, 50er, da waren ja viel, viel mehr Leute da beschäftigt im Verhältnis zu anderen. Weil das hat sich verändert und deswegen, glaube ich, es gibt richtige Gegner, aber es gibt vor allen Dingen eine Menge Leute, die da nicht drauf schauen oder auch gar nicht wissen, worum es geht. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele, die eben auch ganz woanders arbeiten. Und da nochmal deutlich zu machen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, welche Bedeutung das für die Gesamtvolkswirtschaft und Gesellschaft von Deutschland hat, was wir da machen. Andere Regionen auf der Welt haben andere Quellen, die haben Rohstoffe oder die haben andere natürliche oder sonstige Kompetenzen. In Asien ist sehr stark die Elektronik mittlerweile da in Korea und in vielen Bereichen, China sowieso, aber so und in den USA ist diese ganze Software-Thematik stärker. So, das sind so spezifische Themen, die sich dann am Ende um die Welt ergeben haben. Und wir sind halt sehr, sehr stark industriell. Das wird unterschätzt, weil auch das, was wir Dienstleistungen nennen, ist ja zu einem ganz, ganz großen Teil davon bestimmt, wenn es die Industrie nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Dienstleistung nicht. Ne? Also ich will mal ein Beispiel sagen, der Steinkohlebergbau ist gegangen, das ist ja klar. Dahinter gab es auch Dienstleistungen, die einfach kleiner geworden sind, die einfach mit dem Bergbau zu tun hatten. Top-Technologien, die also aus dieser industriellen Tätigkeit heraus Sinn gaben. Und wenn sie keinen Sinn mehr gibt, dann gehen die halt auch oder werden von anderen aufgenommen. Also die Wertschöpfung, die Bedeutung wird unterschätzt. Und daran zu arbeiten, das tun wir ja auch. Aber das ist ein echter Auftrag. Vor allen Dingen, wenn es knappe Ressourcen sind, wenn es zum Beispiel auch um öffentliche Mittel gibt in der Transformation, dann kommt das natürlich in Konkurrenz. Also gibt es Diskussionen, wollen wir einen Industriebetrieb unterstützen oder ein Krankenhaus? Und dann wird es natürlich auch moralisch kompliziert, weil wir natürlich alle auch ein gutes Krankenhaus wollen. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch sehr interessant, den finde ich auch wirklich gut, ist die Wahrnehmung und wahrscheinlich auch die Realität, dass sich in den Unternehmen innerhalb der Beschäftigtengruppen vieles verschoben haben von klassischer Produktionsarbeit und produktionsnaher Tätigkeit auch zu Dienstleistung, Verwaltung, Administration und so weiter. Und jetzt kommt der Fachkräftemangel dazu. Deswegen haben wir das Thema auch schon aufgegriffen und haben bei uns in den letzten Jahren schon auch in der Tarifpolitik, aber auch sagen wir, vorgelagert, die Voraussetzung geschaffen zu sagen, Moment mal, wir haben jetzt mehrere Jahrzehnte unter den Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit Gewerkschaftsarbeit gemacht. Also wir haben jeden Arbeitsplatz gesichert und so rum wirklich auch Gutes geleistet. Jetzt dreht sich eigentlich die Situation. Und was muss man eigentlich tun, damit attraktiv und zukunftsfähig auch Leute erstens überhaupt in die Industrie und zweitens auch in die gewerblichen Berufe, in die Produktion gehen? Und da ist absolut was dran. Und das ist einmal natürlich Aufstiegschancen. Das finde ich völlig berechtigt. Auch in unseren Systemen ist das begrenzt. Das zweite ist natürlich, welche Weiterbildungen und Entwicklungsperspektiven sind da drin. Und drittens, neben dem Lohn und dem Gehalt, was da gezahlt wird, welche sonstigen Themen machen eigentlich attraktiv, dass man in der Industrie und als gewerbliche Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer arbeitet. Als ich noch jung war, da Kind war, mein Vater ist ja Schichtarbeiter in der Chemie gewesen, wohnte ich in einer Wohnung des Unternehmens, habe an allen möglichen Sozialangeboten des Unternehmens teilgenommen und so weiter. Ich werde es jetzt gar nicht ausführen und bin dann nachher auch als Azubi dahin gegangen und habe dort Chemielaborant gelernt. Also die Anbindung und auch die Attraktivität waren umfassend und da ist ein bisschen was verloren gegangen. Da müssen wir auch was für tun.
Ich würde bei dem Thema sozusagen gerne bleiben und es doch sozusagen erweitern. Also Stichwort die vergangenen Jahre, die Schwierigkeiten in der Industrie, aber auch insgesamt das Thema Preissteigerung. Deswegen würde ich jetzt mal, sagen wir mal, überschwenken in das ins Entgeltthema und Tarifthema. Da gibt es zum Beispiel die Frage von Oliver aus Oranienburg, der sagt, die Löhne und Inflationsrate haben sich extrem auseinander bewegt in den vergangenen Jahren, im Prinzip seit Corona. Und er fragt im Kern, wann nach deiner Meinung der Lohn wieder so angepasst sein wird, dass, sage ich mal, die Reallöhne auf dem Niveau sind, wo wir vielleicht vor 10 Jahren waren.
Ja, also das ist so. Wir haben also nicht den kompletten Effekt aufholen können, der dann durch die absolut radikalen Peaks, vor allen Dingen dann in der Spitzenzeit der Inflation, der sich da ergeben hat. Es gibt noch ein zweites Thema, das will ich unbedingt sagen, die Struktur der Inflation. Das ist ja nicht einfach eine Inflation, sag ich mal, von Luxusuhren oder so, also Sachen, die jetzt im täglichen Leben von normalen Leuten keine Rolle spielen, sondern es ist genau die Inflation von Mieten, von Mobilität, von auch Lebensmitteln, also Bereichen, wo die Menschen sich nicht einfach entziehen können, sagen auch, Mensch, dann mache ich da eben weniger. Sondern es trifft sich schon auch mitten im Freiheitsgrad, das Leben ordentlich zu führen, auch die Kinder zu versorgen. Also das wissen wir, das sehen wir auch so. Und da sind wir natürlich auch Schutzmacht. Ich war ja selber daran beteiligt, wenn wir nur mal sagen, das ist jetzt aber nicht die Antwort, damals die 3.000 Euro steuerfrei, dann auch durch zu
Inflationsausgleichsprämie,
die ja immerhin Cash war. Also wir haben viel getan, aber wir haben das nicht komplett auffangen können. Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich das, was wir eingangs gesagt haben, wir konnten eine Zeit lang da gut auch aufschlagen, aber wir müssen jetzt natürlich ein bisschen beachten, dass wir nicht die Dinge so weit treiben, dass anschließend, sagen wir mal, Beschäftigung und andere Dinge in Gefahr kommen oder doch zusätzlich Druck entsteht, müssen wir mal ein bisschen ausbalancieren. Also das, was wir tun konnten, haben wir in den meisten Bereichen gemacht. Es gibt einen Punkt, den man sagen muss, dass in den Branchen ist das ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ein paar Branchen, in denen das nicht so gut gelungen ist wie in anderen. Da haben wir auch Kritik und ja, Betroffenheit halt.
Ja, die gibt es zum Beispiel von Udo aus Walhorn,
ja,
der das für die Papierindustrie.
Ja, Papierindustrie ist eine davon. Da haben wir auch mit den Arbeitgebern eine Menge Konflikte gehabt. Mehr als üblicherweise. haben sie auch zum Teil immer noch. Das liegt natürlich am Druck auf der Industrie, aber auch ein bisschen am Verhalten der Arbeitgeber, das sich verändert hat. Also es ist nicht überall gleichmäßig gelungen. Die Inflation ist aber für alle gleich. Das beschäftigt uns auch. Das heißt, wir arbeiten daran und wollen das aufmetern. Ich kann nicht sagen, wann wir das erreicht haben, aber es ist auf der Agenda und es ist ein Thema, das wir sehen und wo wir was machen können. Dann gibt es natürlich ein paar Themen, die gehören drumherum. Also was ist jetzt? Das ist ja direkt das, was im Geldbeutel ist. Was sind Themen, die nach vorne hingehen? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja, das ist in der Chemie jetzt, haben wir dieses Thema Pflegezusatzversicherung gemacht, was für die Betroffenen total wichtig ist. Also das ist eine echt, will ich jetzt nicht ausführen, aber es ist eine richtig gute kollektive Versicherung ohne Gesundheitsprüfung und so weiter. Und die ja betroffen sind, die da in
Pflege zahlt komplett der Arbeitgeber.
Zahlt komplett der Arbeitgeber. Und dann gibt es echt bei häuslicher Pflege oder auch stationärer Pflege einen echten nennenswerten Zuschuss. Solche Sachen helfen einem nicht unmittelbar, aber sie sichern sozusagen große Lebensrisiken ab. Das versuchen wir immer auszubalancieren. Da gibt es den einen, der findet das super und der andere findet das klasse. Das muss man in so einer Gewerkschaft ein bisschen besprechen. Aber wichtig ist die Grundausrichtung. Darum geht's ja jetzt. Dass wir die Inflation sehen und auch wissen, wie unsere Mitglieder leben, zurechtkommen. Wir machen ja jeden Monat auch die Befragung bei den Mitgliedern. Also das ist ja wichtig, dass eine Organisation, dass eine Gewerkschaft dafür Gefühl hat. Das ist so, zaubern können wir natürlich auch nicht.
Ein weiterer Punkt, den wir ja vorangetrieben haben in den vergangenen Jahren, ist das Thema Mitgliedervorteil. Dazu gab es auch einige Fragen. Ich habe jetzt mal eine hier mitgebracht von Thomas aus Gobern-Gondorf, der eben auch abhebt auf den Gewerkschaftstag in der Chemieindustrie, muss man vielleicht nochmal erläutern, gibt es einen Tag extra frei nur für Mitglieder. Und dieser Gewerkschaftstag, sagt er, ja, das war ein guter Anfang, aber das muss ausgebaut werden, um den Reiz zu erhöhen, Mitglied in der Gewerkschaft zu werden. Er sagt, das reicht nicht und er fragt, wann setzen wir endlich durch, dass die Tariferhöhungen, also alle Tariferhöhungen, nur für Mitglieder gelten, nur ihnen zugutekommen?
Also da muss man relativ klar sagen, das ist rechtlich in Deutschland kompliziert. Und wahrscheinlich auch, sagen wir mal, wenn man mal folgenden Blickwinkel an den Tag legt, alle arbeiten und leisten etwas und dafür kriegen sie ihren Lohn. Damit ist nicht beantwortet, dass diejenigen, die sich darum kümmern, dass sich das weiterentwickelt und die das solidarisch machen, das ist ja völlig berechtigt, sagen, dafür muss man seinen Beitrag leisten. Aber den Lohn bekommt man nicht für die Gewerkschaftsmitgliedschaft, sondern für die Arbeit. Und insofern ist auch rechtlich das so, dass es Grenzen hat. Also wir können das ja machen. Es ist ja bisher gescheitert an ideologischen Widerstand der Arbeitgeber. Das ist jetzt bei der Chemie, hat sich das dann in diesem Tarifvertrag, in dieser Tarifrunde geändert. Aber wir haben überall heiße Diskussionen darum. Also es gibt auch wirklich emotional ideologische Reaktionen, wo man fragt, okay, so viel Geld kostet doch gar nicht.
Bei den Arbeitgebern.
Bei den Arbeitgebern, ja. bei den Arbeitgebern, also wo man sagt, was ist denn das für ein wirres Zeug? Aber da ist richtig, sagen wir mal, da entwickeln sie sich echt zu Kapitalisten zurück. Also ganz, ganz emotional. Man kann da noch mehr machen und das wollen wir auch tun, aber es ist nicht grenzenlos. Also die Frage, ob wir eine Tariferhöhung, wenn der Arbeitgeber zahlen will, komplett ausschalten können, das ist rechtlich sehr umstritten. Wenn der Arbeitgeber, das stimmt allerdings auch, das macht er natürlich nicht, wenn der Arbeitgeber jetzt sagen würde, ich will aber gar nicht, dann muss er nur an die Gewerkschaftsmitglieder zahlen. Ne? Mhm. Und also das Thema ist ein wichtiges. Wir haben sogar schon mal in einzelnen Feldversuchen mal das radikalisiert und haben noch mehr gemacht und uns die Frage gestellt, wenn man noch attraktiver wird, kommen dann alle Mitglieder, passiert dann auch nicht. Also es hat einen wichtigen Punkt. Ich finde auch, da müssen wir weitermachen und noch mehr machen. Aber dieser Effekt, wenn wir das noch ganz, ganz, ganz konsequent machen, dann kommen die alle und werden Mitglied. Das funktioniert auch nur bedingt. Und ich glaube, so zwischen reizvollen, attraktiven Unterschieden, wo man merkt, das ist auch ein Unterschied zwischen Service und guter Arbeit, die man für seine Mitglieder macht. Und am Ende natürlich auch überzeugend, die Gewerkschaftsfamilie zu zeigen, dazwischen müssen wir insgesamt mehr machen. Ich glaube, viele der Unorganisierten, natürlich sind die auch uninteressiert häufig, Aber manchmal wissen sie auch gar nicht, worum es geht. Also würde man sagen, ja, wir machen weiter, aber ganz so, dass wir das quasi bis an den Punkt treiben können, das würde rechtlich sehr umstritten sein.
Ein entscheidendes Spielfeld der Tarifpolitik ist ja auch das ganze Thema Arbeitszeit. Da würde ich jetzt mal sozusagen auch nochmal den Fokus drauf lenken wollen. Interessanterweise kamen von unseren Mitgliedern gar nicht unbedingt so viele Fragen zur aktuellen Arbeitszeitdebatte, die die Regierung angestoßen hat, sondern eher sozusagen zu sehr konkreten Fällen aus dem privaten Leben. Also zum Beispiel Sarah aus Bergisch Gladbach hat sozusagen berichtet, dass man sozusagen als Eltern von minderjährigen Kindern doppelt und dreifach im Prinzip betroffen ist. Man hat keine vernünftige Betreuung. Man hat oft das Thema, die Kita schließt plötzlich früher oder macht ganz dicht oder sie stehen dann plötzlich da mit den Kindern. Die ganze Betreuungssystematik sorgt für doppelt und dreifachen Stress bei den Eltern, bei den Kindern, bei den Erziehern, ja, im Unternehmen. Interessanterweise sagte sie auch, oft ist es so, dass den Frauen wird, wenn überhaupt, dann den Frauen nochmal Verständnis für dieses Problem sozusagen zuteil, aber den Männern im Job gar nicht. Und insofern, sagt sie, ist es eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und sie hat selber einen Vorschlag gemacht, warum kann man das nicht machen, dass man zum Beispiel beide Eltern mit Kindern, wenn die Kinder unter 12 Jahre sind, weiterhin sozusagen Vollzeit bezahlt werden, auch wenn sie mal früher nach Hause müssen. Also so eine Art, sag ich mal, Puffer, Elternpuffer bei der Zeit. Und selbst wenn sie sozusagen nicht auf die vorgeschriebenen Wochenarbeitszeiten kommen, als ein Beispiel. Im Kern geht es aber hier natürlich um das Thema Work-Life-Balance. Vielleicht kannst du da nochmal.
Ja, das geht jetzt nicht. Work-Life-Balance ist ja noch ein bisschen breiter. Es geht ja eigentlich um familiengerechte Umfeld,
genau,
damit man auch seinen Job macht.
Richtige Arbeit.
Also zunächst einmal, das ist ja völlig, völlig berechtigt, genau diese Darstellung. Das haben wir ja übrigens bei Corona maximal gesehen, als dann da die Schulen zu waren und so. Also Deutschland kriegt es nicht auf den Zacken, obwohl sie, sagen wir mal, von der Demografie her besonders herausgefordert sind, eigentlich alles tun müssten, damit wir nicht aussterben, sag ich mal, kriegt es nicht hin, flächendeckend vernünftig diese Frage zu lösen. Also ich will das erstmal bestätigen. Das ist wirklich Stress. Und vor allen Dingen für die Frauen. Und wenn die Frauen noch alleinerziehend sind, die gibt es nämlich auch, dann gibt es gar nicht partnerschaftliche Teilung, dann ist richtig Stress, weil dann erzwungen wird, dass man gar nicht Vollzeit arbeiten kann und so weiter. Also dieses Thema ist ja heiß diskutiert. Da ist der Staat, wie ich finde, in erster Linie gefordert, mindestens die Infrastruktur aufzubauen. Hier und dort machen es ja auch mal Unternehmen mit Kindergärten und so. Aber das ist jetzt mal der eine Teil. Das muss man erstmal auch sagen. Also dieses Beispiel da, wir haben viele, viele Bereiche, wo wir viel Geld ausgeben, nicht immer effizient. Hier, sowohl bei der Frage Kinderbetreuung als auch Schule, Bildung und so weiter, ist ja seit langem, langem klar, auch wenn sich ein bisschen was verbessert hat an manchen Stellen, will ich mal sagen, damit man nicht immer nur meckert. Aber das reicht alles nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn das Ganze partnerschaftlich organisiert wird, das ist ja das Bild, dann ist das so, dass trotzdem, sagen wir mal, wenn überhaupt, etwas um die Frauen gebaut wird. Das heißt, der Mann kommt immer noch nicht vor in der auch innerbetrieblichen Organisation. Das ist jetzt bei Erziehungsurlaub und so weiter zwar ein bisschen anders rechtlich, aber das war der einzige Punkt. Alles andere ist ungleich verteilt und führt natürlich auch zu ungleichen, also unabhängig mal von der Belastung, auch zu ungleichen Karrierechancen, weil der eine hat möglicherweise die Chance, auch wenn er gar nicht will, aber hat sozusagen die Möglichkeit, Präsenz zu zeigen und der andere nicht so. Also das ist ein altes Thema, muss man sich auch immer wieder anschauen und diese Frage klären. Ein kleiner Link so modern, wie die Fragestellerin das präsentiert, ist das natürlich auch in vielen Beziehungen nicht. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Also es gibt auch sehr klassische Modelle. Da wird viel geredet, aber auch wenig gemacht. Aber das ist nur Sidestep. Also selbst wenn man das in guten Unternehmen anmoderiert, ist das doch nicht überall so, dass das auch aufgenommen wird. Aber das jetzt nur, soll nicht auf ein anderes Feld führen, stimmt aber trotzdem. So, jetzt die Frage, kann man das arbeitsorganisatorisch klären und auch dann, was die Frage anbelangt, was ist die arbeitsrechtliche Verpflichtung, wofür wird man bezahlt? Na klar kann man das machen. Man kann das innerbetrieblich lösen und gute Unternehmen machen das auch, indem sie sagen, also wer da in Not ist und so weiter. Ob das dann voll bezahlt wird, ist natürlich in den meisten Fällen nicht der Fall. Der Punkt ist dann ein wenig, also natürlich kann man das machen, finde ich auch jetzt erstmal einen Vorschlag, den man diskutieren muss, prüfen muss. Die Frage ist, wie ist das Verfahren am Ende? Was löst was aus? Es gibt ja auch tarifvertragliche Betriebsvereinbarungsregelungen, die, wenn Kinder krank sind und andere Dinge, das ist jetzt sozusagen eher der Notfall. Dafür gibt es ja zum Teil auch Lösungen. Hier geht es ja sozusagen akuter darum, jemand muss, die Kinder abholen, so habe ich das verstanden. Ja. Da ist ja die Frage, wie man das organisiert und natürlich, ob man das regelt. Also finde den Vorschlag jetzt nicht, wirklich nicht aus der Luft gegriffen. Nur er ersetzt nicht die infrastrukturellen Themen. Man kann das machen, aber das nutzt ja nichts, wenn es gar keine Kita gibt. Also es gehört alles zusammen.
Ja. Eine andere Kollegin, Jana aus Göttingen, hat sozusagen ihre Frage relativ knapp formuliert. Wird es auch in der Chemiebranche kommen mit der Vier-Tage-Woche, fragt sie.
Also die Vier-Tage-Woche ist ja ein echter Marketingknaller. Also richtig gefordert war die eigentlich gar nicht. Das war mal so ein lokaler Vorschlag und dann wurde das Ding ja sehr, sehr breit gemacht. Was es aber gibt, und das ist ja eigentlich das Thema, ist eine neue Arbeitszeitdiskussion. Und ganz viele Beschäftigte sind einfach aus zwei Gründen. Einmal super, super belastet. Und sagen also, noch mehr kann ich nicht und will ich nicht. Und ich brauche eine formale Regelung, weil ich sonst nicht aus meinen Verpflichtungen rauskomme, weil da irgendwie Vertrauensarbeitszeit, keine Ahnung. Also wenn Sie da sind, dann müssen Sie viel und vielleicht auch zu viel arbeiten. Das heißt, die Vier-Tage-Woche wirkt so wie eine Regelung, eine strukturelle Regelung, wenn man sagt, der fünfte Tag und der sechste Tag und der siebte Tag habe ich frei. So, aber das ist eigentlich ein Überlastungsthema. Das Zweite ist natürlich reizvoll, wenn man länger am Block frei hat. Viele Unternehmen diskutieren das ja auch. Das ist ein bisschen abhängig von dem Job, um den es geht. Und die Diskussion um Arbeitszeit, die gibt es. Die Diskussion um konkret Vier-Tage-Woche ist ganz, ganz, ganz am Anfang und gar nicht so konkret, wie sich das in der öffentlichen Debatte so darstellt. Es ist auch nicht so einfach. Es gibt natürlich Berufe, in denen das eigentlich, sagen wir mal, kompatibel ist. Das ist auch häufig die Bereiche, die auch mit mobiler Arbeit und wie auch immer die das nennen, Homeoffice, gut zurechtkommen, weil das da logisch ist und man das so organisieren kann. Und andere, wo das nicht so einfach ist. Also ich würde mal sagen, die Arbeitszeitdebatte von der Belastungsseite und die Arbeitszeitdebatte von der Frage, wie organisiert man innerbetrieblich die Arbeit, die ist da, aber noch ziemlich am Anfang. So, und da würde ich mal sagen, so konkret, wie das gefragt ist, gibt es das im Moment nicht. Übrigens auch nicht bei der IG Metall, wo das mal so veröffentlicht ist. Die andere Seite der Arbeitszeitdebatte ist die Politik gerade aufmacht. Da habe ich vorhin schon mal angedeutet, die ist super respektlos, weil sie so tut, als wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwie Leistungsdefizit hat, keine Lust, auf der Couch liegen, sage ich mal, das hat ja im Wahlkampf schon eine Rolle gespielt. Und ich habe ein paar Mal ganz konkret Herrn Lindemann und andere gefragt, wen meinen Sie? Und ich habe nie eine Antwort gekriegt. Also immer alle Beispiele, die ich angespielt habe, die meinten sie alle nicht. Deswegen finde ich das hier wirklich, das muss aufhören. Dass man Produktivität diskutiert, weil die deutsche Industrie zurückgefallen ist und so, da können wir die Arbeitnehmer nicht für. Das ist okay. Da kann man auch Technik einsetzen und keine Ahnung. Viele, viele Dinge, die zur Produktivität dazugehören. Aber das muss aufhören, dass so getan wird. Das ist genau das Gegenteil von dem Thema, dass also diejenigen, die eigentlich die Belastung in dieser Arbeit gar nicht kennen, da so drüber reden, als würde es da einen Vorwurf geben. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht gefragt, aber bei der Gelegenheit, glaube ich, mal zu kommentieren.
Ja, aber das Belastungsthema wird uns noch mehrfach begegnen, unter anderem tatsächlich bei der nächsten Frage. Die kommt von Frank aus Köln und er fragt, lieber Michael, wie siehst du die Chance auf eine stufenweise Reduktion der Arbeit im Alter ab 60 als Erweiterung der Altersfreizeit? Das ist ja sozusagen auch ein Punkt.
Absolut.
Dass gerade im hohen Alter sozusagen die Belastung auch immer stärker wird und auch so empfunden wird. Altersfreizeit muss man vielleicht nochmal erklären. In der Chemieindustrie gibt es da eben die Möglichkeit zu reduzieren. Ich nehme mal an, der Kollege meint hier, ob man das vielleicht noch weiter treiben kann.
Also, das haben wir ja vor vielen, vielen Jahren gemacht. Vor allen Dingen auch für besonders belastete Gruppen, aber auch für andere. Und das geht einher mit arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen. Das ist übrigens auch nochmal ein Argument gegenüber dieser Diskussion, respektlosen Diskussion, die ich gerade angesprochen habe. Die tun ja so, als würde das völlig frei quasi von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern selbst gewählt. Es gibt natürlich Untersuchungen, zum Beispiel, dass man eben bei älteren Arbeitnehmern einmal die Belastungsfragen, damit sie gesund bleiben, und zum anderen, dass auch Sicherheit und andere Themen nicht in Gefahr kommen, wenn man überlastet ist, weil man zu lange arbeitet oder zu viel. So, ich glaube, dass das jetzt eine wichtige Diskussion ist. Ich würde das sehr unterstreichen. Warum? Wir haben natürlich über mehrere Jahrzehnte folgende Situation gehabt. Wir haben immer die Krisen auch beantwortet, weil wir genug Leute hatten, die das Alter hatten, mit Vorruhestand. Das ist bei den Unternehmen natürlich aufgrund der veränderten Situation, wann der offizielle Rentenzugang ist, viel später. Natürlich wird das extrem lang und teuer. Deswegen gibt's das zwar noch mal im Einzelfall, aber eigentlich ist das nicht mehr der Start. Wenn das so ist, dann darf man auch nicht so tun, als wenn man darauf hoffen könnte. Das kann es mal geben, aber eigentlich braucht man eine neue Antwort. Und die neue Antwort heißt eigentlich, diesen Pfad noch mal aufzunehmen und zu sagen, also wir müssen jetzt darüber reden, dass die Leute, das ist das oberste Ziel, gesund bleiben, die technologische Fortschritt und so weiter einigermaßen gut aufnehmen können, ihre Erfahrung einbringen können. Und ja, das muss man dann auch gewerkschaftspolitisch regeln. Deswegen ja, das muss weitergehen aus meiner Sicht. Das wird übrigens angegriffen von den Arbeitgebern, die natürlich einen bunten Strauß von Veränderungen gerne hätten. Und so tun, das hat mit Fachkräftemangel zu tun und mit erfahrenen Leuten, die sie brauchen, oder gemacht. Das war ja, also taten so, als wenn das eine Awareness-Phase war, wo wir mal diese Sachen vereinbart haben und jetzt müsse man mal darüber reden. Machen wir natürlich nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall, da muss es weitergehen.
Fließender Übergang zum Thema Rente bei der Frage, deswegen würde ich da jetzt auch gleich mal auch zu der Rententhematik und der aktuellen Diskussion gibt es auch relativ viele Fragen. Eine Frage zum Beispiel von Daniel aus Neukirchen-Flühen. Lieber Michael, du weißt selbst, was Schichtarbeit in der Produktion oder Instandhaltung bedeutet, körperlich wie mental. Wie schaffen wir es, Friedrich Merz deutlich zu machen, dass ein Arbeiten bis 67 für viele Kolleginnen und Kollegen schlicht unrealistisch ist?
Ja, ich sag mal, das ist erstens auf den Punkt, die Frage, und auch der Hinweis, er muss das einfach sehen und verstehen. Ob er das will, sei mal dahingestellt, da muss man im Zweifel klar machen. Nochmal, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, gerade bei so hochbelasteten Tätigkeiten wie Schichtarbeit, da ist ja nicht nur die Tätigkeit belastend, sondern eben auch der Wechsel der Arbeitszeit und die Nachtarbeit und die Wochenendarbeit und all diese Dinge, die da drin stecken. Das ist mittlerweile, früher war das ja sehr, sehr spezielle Tätigkeiten. In der Chemie gab es das schon immer und in vielen Industriebereichen. Mittlerweile, das darf man ja auch mal sagen, ist das nicht nur noch eine Tätigkeit von Gewerblichen in der Produktion, sondern Rechenzentren, Krankenhäuser, viele, viele Bereiche sind durch die Globalisierung 24 Hours. Und in vielen Bereichen übrigens nicht so geregelt, wie wir das haben. Ganz klar muss eine Marschrichtung lauten, also zwei Punkte. Das eine ist, ich halte eine weitere Lebensarbeitszeitverlängerung erzwungen über 67 für komplett absurd und mit ganz, ganz vielen Kollateralschäden verbunden, die wir als Gewerkschaft nicht akzeptieren werden. wenn die Menschen können, wollen und so, deswegen finde ich diesen Attraktivitätsbonus, den es da gibt, also das anzuregen, okay, dann sollen sie das auch machen, muss man dann ein bisschen organisieren, dass das nicht irgendwas ist und schlechte Beschäftigung, aber okay, ja, das kann man ja machen. Aber dann auf die besonders belasteten Gruppen zu gucken und zu sagen, lass uns mal da reingucken und sagen, was geht da? Eins haben wir vorhin besprochen, das sind die Altersteilzeiten oder Altersfreizeiten. Und das andere ist, kann es für die einen früheren Ausstieg geben? Das muss man mit dem Rentenrecht synchron machen, weil es immer schwierig ist, wenn man für besondere Gruppen, aber unmöglich ist gar nichts. Und deshalb müssen wir das tarifpolitisch, darf man das nicht vom Tisch fallen lassen und muss das dabei bleiben, weil da wird produziert. Und wenn die Chemie bleibt oder die Glasindustrie oder die Papierindustrie, dann bleibt auch kontinuierliche Wechselschicht. Da wird eher, sagen wir mal, in anderen Bereichen durchrationalisiert. Das muss ja gemacht werden. Und deshalb, darüber zu reden, finde ich auch absolut sachgerecht und ja, muss eine Forderung bleiben. Generell das Rententhema zivilisiert diskutieren und dann besonders belastete Gruppen in den Fokus nehmen.
Zivilisiert wird man ja auch über die Finanzierung reden müssen.
Ja.
Thema Rente. Da fragt Ralf aus Völklingen, ich bin es leid, sagt er, dass die Politik nur über die Finanzierung der Rente und der Sozialversicherung diskutiert, aber die Beamten und Selbstständigen immer außen vor lässt.
Ja.
Warum bezieht die IGBCE nicht deutlicher Stellung oder ist das nicht gewollt?
Nein, also das sind ja zwei Fragen und zwei Vermutungen drin. Erstmal zur Sache. Im Rentensystem haben wir ein Finanzierungsthema. Es hat auch ein bisschen mit versicherungsfremden Leistungen in der Vergangenheit zu tun und so weiter. Ich darf nochmal sagen, es gibt die Beiträge, die ja nicht ganz niedrig sind, von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und es gibt ungefähr 105 bis 110 Milliarden Euro im Jahr, die aus dem Haushalt kommen und in die Rentenversicherung gehen. Also ich sag mal, alle Steuerzahler subventionieren, in Anführungszeichen, ich halte das für richtig, ne? Aber da ist schon ein Zufluss an Geld, nennenswert, ist der größte Posten, den es im Sozialhaushalt gibt, richtigerweise. Hat ein bisschen was mit Themen der Vergangenheit zu tun, wen man da integriert hat und so weiter. So. Das geht aber einher, also ein relativ viel Geld, was reingeht, führt ja nicht dazu, dass derjenige, der in Rente geht, jetzt traumhafte Renten erwarten kann. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja. Also, ich hatte am 1.8., habe mich ganz dolle gefreut, habe ich meine 45 Versicherungsjahre voll gehabt. Das hat ja heute kaum noch jemand. Ja, eine Generation hat das noch, aber das wird ja kaum noch zu erreichen sein. So, wenn man Durchschnittslohn verdient, was mehr ist, als viele verdienen, das ist nicht viel, aber es ist mehr, als viele verdienen, dann hat man nach 45 Versicherungsjahren ungefähr 1800 Euro Rente. Das ist ja jetzt nicht so, dass man bei heutigen Preisstrukturen davon jetzt irgendwie traumhaft leben kann. Also braucht man weitere Säulen. Das ist jetzt nicht die Frage, aber ich führe es mal eben aus. Deswegen kämpfen wir so um vernünftige Weiterführung von betrieblicher Altersversorgung. Da, wo es das gibt, mein Vater hat davon profitiert. Wenn der nur seine Rente gehabt hätte, wär's ihm und meiner Mutter nicht gut gegangen. Aber mit dem war das einigermaßen okay.
In unseren Branchen haben wir das ja auch.
Wir haben das auch. Ja. Aber genau. Wie gesagt, gibt's ja nicht überall. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ein anderer Rechnungskreis ist und sozusagen von der Rendite her, wenn das gut gemacht wird über so einen langen Zeitraum. Und natürlich, heute bleiben ja nicht alle Leute immer in einem Unternehmen, aber das kann man ja alles regeln. Das ist ein wichtiger Faktor. Wenn es das nicht gibt, geht es den Leuten schon schlechter. Und der dritte Teil, der ist mit Riester-Rente so ein bisschen diskreditiert worden, weil am meisten haben die Versicherungen verdient. Aber wenn man jetzt den individuellen Teil, den könnte man ja auch tarifpolitisch nochmal aufgreifen und sicherer machen für die Leute. Und kollektiv machen, haben wir ja bei Pflege auch gemacht. Dann kann man daraus ein Set machen, wo die Rente dann auch für diejenigen in der Zukunft besser wird. Also das mal generell zur Rentenproblematik. Jetzt zu den Beamten. Diese Diskussion ist nicht unberechtigt, aber sie ist auch nur halb in der Öffentlichkeit, wird immer schön hochgepusht, weil wenn die da reinkommen, dann kommen die nicht nur rein zum Finanzieren, sondern auch zum Geld bekommen, wenn sie rausgehen. Und das ist ziemlich teuer. Das heißt, du hättest für eine kurze Zeit zwar einen Zufluss, aber irgendwann haben die natürlich auch Ansprüche. Das heißt, das Ding stabilisiert sich nur, jetzt ist das ja alles beim Staat. Und zwar, klar, die zahlen ja keine, aber die kriegen, das ist ja quasi verarbeitet in ihren Löhnen. Und dann kriegen sie nachher vom Staat diese Renten. Also es hat zwei Seiten. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass man darüber reden muss. Und idealerweise macht man das so, dass man jetzt nicht einfach auf die losgeht, weil die arbeiten ja auch. Also ich meine, das so zu tun, als wenn die alle, das halte ich ja für auch respektlos. Man muss damit irgendwann mit einem Schnitt beginnen und sagen, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt verändern wir das. Ansonsten kriegen wir ja übrigens auch die ganzen Ansprüche, habe ich ja gerade schon gesagt, in die Rentenversicherung. Mhm. Also in der Sache selber ist das jetzt nicht ganz so, dass man, wenn man sie reinnimmt, alle Probleme gelöst hat. Das kann ein sehr teurer Spaß werden. So, und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wir müssen darüber reden. Das wird ja auch jetzt darüber gesprochen, dass man sagt, also wir machen einen Cut und beenden sozusagen die Vergangenheit. Und dann muss man sehen, dann muss der Staat überlegen, wie er das rückdeckt. Und dann geht das in eine Versicherung über. Und das muss man dann attraktiv, idealerweise schafft man dann für alle ein attraktiveres Modell und überlegt, wie man das machen kann. Eins vielleicht zum Schluss. Ich halte das für völlig vergiftet. Für völlig vergiftet, daraus so ein Generationending zu machen. Also ich sag mal, so eine bräsige Boomer-Generation liegt auf den Lasten ihrer Kinder. Das ist wirklich infam, weil natürlich ist das System so, dass die jeweiligen Arbeitenden die jeweiligen Rentner bezahlen. Aber das haben ja die Boomer nicht selber entwickelt, das System. Und die Jungen übrigens auch nicht. Und ich will mal so sagen.
Angeblich haben die Boomer doch zu wenig Kinder gekriegt. Das ist ein Vorwurf.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Ich habe ja zwei. Also ich habe Deutschland nach vorne gebracht. Nee, aber gut, natürlich hat das dazu beigetragen. Aber der Punkt ist, dass wir ein System haben, das nicht balanciert ist. Und man davon ausging, dass das quasi ungefähr gleich ist und dann sich aufhebt. Aber das weiß man ja auch schon ein paar Tage. Aber jetzt denjenigen, die in Rente gehen, die lange, lange, lange bezahlt haben, sozusagen sagen, ihr seid diejenigen, die das System zerstört hat. Das ist, finde ich, jetzt aber auch ehrlich super daneben. Und gleichzeitig aber den Jungen gar kein Angebot zu machen, sondern die sagen, die sollen länger arbeiten und irgendwie das Angebot an die Jugend ist ja gar nicht da. Also da mal ein bisschen, sagen wir nicht auf jede Überschrift einzugehen, zu sagen, kommt Leute, wir lassen uns in der Arbeitnehmerschaft jetzt nicht auch noch in den Generationen aufspalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Da drin gibt es ein paar Themen, wie zum Beispiel viele Frauen, die natürlich in den Jahrzehnten, die zurücklagen, dann die Kindererziehungsarbeit geleitet haben. Ist ja ein bisschen was passiert, was ja auch alles richtig ist. Aber die Angriffe auf das System sind auch manchmal echt oberflächlich.
Ich würde gerne nochmal kommen zur politischen Stimmung im Land. Das ist etwas, was offensichtlich unsere Mitglieder, wir haben ja gesagt, gar keine inhaltlichen Vorgaben gemacht sozusagen bei den Fragen. Und es gab relativ viele Fragen zu dem Thema Rechtspopulismus, Leute, die sich Sorgen machen und so weiter. Also ich nehme mal eine hier raus von Stefan aus Gau-Bickelheim. Hallo Michael, ich bin total über die Politiker enttäuscht. Die AfD wird immer stärker. Das ist sehr bedenklich. Michael, kannst du oder die Gewerkschaften mit den demokratischen Volksparteien reden, dass sie in der Pflicht sind, die Demokratie zu schützen?
Ja, das kann ich nicht nur, das mache ich auch. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Frage, was stabilisiert eigentlich die Demokratie? Wo kann man diese Erstarken von Populismus und von, sagen wir mal, diesem Stil von Politik, der ja häufig auch darauf abzielt, andere für alle möglichen Dinge verantwortlich zu machen, auszugrenzen, zu spalten. So, das ist ja eigentlich der eigentliche Punkt, dass die Antwort darauf in den anderen Parteien liegt oder in den anderen politischen Lagern liegt. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen einen Befreiungsschlag brauchen. Jetzt klingt das immer so, wie man hat eine super Idee und dann geht's los. So einfach ist es natürlich nicht. Wir haben Einbindung in Rechtssysteme, wir haben Haushaltsthemen und so, alles richtig, aber Ziele zu finden, diese Demokratie sicher, attraktiv und verbindlich zu machen, Ziele zu finden, den Sozialstaat für alle erlebbar und mit Sicherheitsversprechen einhergehen zu lassen, darüber haben wir in diesem Call geredet, gemacht wird im Moment hier und dort was anderes, Ziele zu formulieren, zu sagen, ja, wir wollen vorne bleiben bei verantwortlichen Themen für diesen Globus, aber wir machen das nicht zum Preis einer Zerrüttung der Gesellschaft. Ziele zu formulieren, dass wir die völligen Ungleichgewicht in der Vermögenspolitik, in der Verteilungs- und Vermögenspolitik, das stillschweigend wegignoriert wird. Das ist ja, die Währung davon ist ja Steuern und Lastenverteilung. Das geht einfach nicht. Und da kann man als Rechts- oder Linkspopulist, also als Populist vor allen Dingen, natürlich beliebig ansetzen, weil man einfach nur Fingerzeige macht. Natürlich wird das häufig von denen simplifiziert und rausgeschält, aber wirkt dann natürlich, weil sie sagen, die Mieten steigen und du bist betroffen, was erstmal stimmt. Ja, dass das mit komplexeren Dingen zu tun hat, stimmt auch, aber das ist jetzt, sagen wir mal, ein ganz klares, sichtbares Zeichen, dass das Vertrauen vieler Menschen darin, dass eins, was in dieser Gesellschaft immer galt, wenn es irgendwie nach vorne geht, kriegt jeder was ab. Und es wird auch einigermaßen von Gewerkschaften und von, was weiß ich, anderen Kräften, den Parteien, die sich auch im Wettbewerb befinden, wird es ausbalanciert. Und dann gibt es mal ein paar Jahre, da ist der eine, die Reicheren etwas im Vorteil und dann wird wieder was nachgeholt. Das haben wir ja alles vorhin bei Inflation besprochen. Das ist so ein bisschen, das Vertrauen ist angegriffen. Und bei einigen Themen ist es berechtigt, weil wir sagen müssen, es geht heute Leuten schlechter als vorher und anderen geht es besser und das ist nicht ausbalanciert. Oder nehmen wir mal die Frage Familien, die hatten wir ja, da kümmert sich keiner so, auch wenn es thematisiert wird und so weiter. Ich glaube, die deutsche Gesellschaft, natürlich ist sie auch empfänglich für solche Dinge, es gab es immer, aber die Größenordnung, in der jetzt zum Beispiel die AfD profitiert, ist eigentlich nicht das rechtspopulistische Potenzial. Es gab ja auch vorher schon Parteien, Republikaner, würde man sagen, um die 10%, mal rauf, mal runter. Aber das hier ist viel, viel mehr. Und das ist auch in Regionen nochmal spezifisch, wo diese Verlustängste da sind. Also, dieses Drängen darauf, gute Politik und dann auch noch verständlich, also nicht Kommunikation, sondern gute Politik und dann gut kommuniziert, das machen wir auch mit dem Kongress, der jetzt kommt, sehr, sehr klar. Das Zweite ist, was können wir selbst tun? Und auch da haben wir heute drüber geredet. Das ist natürlich die Frage, die Sorge um Zukunft, um Arbeitsplätze und so weiter. Das ist Sachpolitik, klar, aber die muss man eben auch machen, sonst kommen wir ja nicht vom Fleck. Und auch Verteilungspolitik ist da ein ganz klarer Auftrag. Und das Dritte ist, mit den Partnern, die attraktive und stabilisierende und sinnvolle und vernünftige Angebote in Deutschland, aber auch in Europa und in anderen Teilen der Welt haben, zusammenarbeiten. Und zu sagen, wir sind am Ende mehr. Und es gibt Sorge und es gibt klare Positionieren, dass Freiheit, darum geht es ja auch, Freiheit, Bewegungsspielraum, unsere Kultur, die wir eigentlich kennen, nicht in Gefahr kommen. Weil wir können ja außerhalb von Deutschland sehen, was am Ende die nächsten Schritte sind. Das ist ja nicht am nächsten Tag das Ende der Rechtspflege. Aber das ist in Polen passiert, das ist jetzt in der Türkei auf dem Weg, das haben wir in den USA. Es werden Pressefreiheit, es wird Information, es wird alle möglichen Dinge angegriffen unter irgendwelchen absurden Begründungen. Schickt ja der Amerikaner die Nationalgarde los, also wird Militär im Inneren eingesetzt. Das ist sicherlich jetzt sehr extrem, aber ich meine, das ist Amerika. Das ist ja nicht irgendwie ein Putsch in einem Dritte Weltland. So, und da sind Kräfte unterwegs, auch international, die ganz klar zeigen, das ist ein Netzwerk, wo es wirklich um die Wurst geht. Also die Sorge darum, dass man das unterschätzt, so in der natürlich in Deutschland administrierten technokratischen Form von Politik, das teile ich. Und insofern ja. Wir machen da was, wir sind da auch sehr klar. Wir werden auch als Organisation einiges tun, werden wir dann mit dem Kongress da auch Einigung drüber erzielen. Und vor allen Dingen wollen wir mit unseren eigenen Mitgliedern, die auch zu einem gewissen Teil natürlich erreicht sind von dieser Politik, in den Dialog gehen. Also wir müssen ja sprechen miteinander und die Fragen klären, warum das eigentlich so ist. Das wollen wir tun.
Zumal es ja tatsächlich auch, sag ich mal, im Betrieb selber zusehends Raum greift, das Thema Rechtspopulismus. Es gibt dieses Thema dieser rechten Organisationen, die da versuchen, in die Betriebsräte zu kommen, etc. Das ist auch die Frage von Hans-Jürgen aus Lehre. Er sagt, lieber Michael, was sagst du zu den Bemühungen von Zentrum, das ist so eine Organisation, in die Betriebe und in die Betriebsräte gewählt zu werden? Wie steht die IGBCE dazu und ist die IGBCE für ein AfD-Verbotsverfahren?
Ja, ich fange mal hinten an. Wenn das AfD-Verbotsverfahren bis zu einem gewissen Grad, ganz kann man das nie sagen, daran wird ja jetzt gearbeitet, rechtssicher ist, bin ich dafür. Wenn das einfach nur, sagen wir mal, eine Variante von Auseinandersetzung ist und man verliert das rechtlich und so weiter, tut man sich keinen Gefallen. Vom Grundsatz her, das ist ja auch bei anderen Parteien zwar nicht so häufig, aber gemacht worden, ist es eine Frage des Grades des Nachweises. Da ist ja viel passiert. Da sind jetzt einige Dinge vor Gericht. Wir sind ein Rechtsstaat, da muss man sich auch dran halten. Aber wenn das dann, sagen wir mal, eine Autorität kriegt, dafür gibt es viele Indizien, dann sind wir dafür. Das ist aber kein Thema, wo man irgendwas fordert, wo man gar nicht sozusagen im Ding ist. Ja. Zweitens, ja, die AfD und andere bauen ein Netzwerk. Man darf das nicht unterschätzen. Das sind nicht einfach nur ein paar Akteure, sondern es wird systematisch die Machtbasis nicht nur in den Parlamenten, sondern in Vereinen, in kulturellen Einrichtungen und natürlich auch versucht im Betrieb zu finden. Das ist, hat ja historische Vorbilder. Und Zentrum ist, sag mal, ja länger schon unterwegs und weitet sich jetzt aus. Übrigens müssen eine Menge Geld haben, von wem auch immer. Soweit wir das beobachten können, hat sie vor allem die Transformation im Automobilbereich und Zulieferbereich vor Augen, wo sie herkommen. Aber das ist jetzt eine Frage, sagen wir mal, deren Handlungsmöglichkeiten. Ganz so leicht ist es nicht. Und da bin ich jetzt auf der anderen Seite, die Wehrhaftigkeit unserer eigenen Strukturen. Ich habe es nochmal mit dem Kanzler auch gesagt, das ist ja in den 80ern erst geschaffen worden, dass damalige Regierung die Betriebsräte mit dem Verhältniswahlrecht und den Verhältnisbesetzungen in Ausschüssen und Freistellungen, das war ja damals die Auseinandersetzung mit den christlichen Gewerkschaften, die sich da beklagt haben, ignoriert zu werden, weil sie die Mehrheiten nicht hatten, dann haben die ja im Prinzip vom Grundsatz her das Verfahren aus dem Parlament auf die Betriebsräte übertragen. Also jeder im Verhältnis wird beteiligt. Und darauf zielen diese Aktivitäten. Dass man sagt, wenn man reinkommt, das kannst du über De Hond bei den Wahlen relativ leicht schaffen, dann bist du nicht nur im Betriebsrat und drei Manneken sitzen im großen Betriebsrat, sondern du kommst auch, wenn du bei einer gewissen Größenordnung, dann in die Ausschüsse und in die Gestaltungsthemen. Das habe ich der Bundesregierung gesagt, das ist ja nicht, sagen wir, naturgegeben. Man kann also das, was ich schon immer kritisiert habe, ein Betriebsrat ist kein Parlament, wo die Beschäftigtengruppen gegeneinander arbeiten. Ein Betriebsrat ist von der Zusammensetzung gefordert, das war ja schon immer so, dass man die Belegschaft repräsentiert, aber nicht politisch, sondern von den Tätigkeitsgruppen und so verschiedene Sachen. Jetzt sehr stark natürlich vordergründig Gender. Vorher war es ja Arbeiter und Angestellte. Aber nicht politische Gruppierungen, die gegeneinander, sondern es ist ein Gemeinschaftsgremium, das gegenüber dem Arbeitgeber agiert. Also eine ganz andere Systematik. Das ist ja gar nicht so im Parlament. Ja. Und das nochmal zu denken und nochmal, ob die das jetzt machen, weiß ich nicht, aber darauf werden wir drängen, zu sagen, das war schon immer Unsinn, ist jetzt auch Unsinn. Zweitens, am Ende kommt es darauf an, wie stark wir selbst sind. Die Einfallstore sind eigentlich Zwist und Zwietracht, die wir selber möglicherweise hier und dort haben. Umso klarer wir geeint mit Blick auf, was weiß ich, die Themen Transformation, Arbeitgeberpositionierung, also Gewerkschaft, sind, umso besser kann man die Firewall halten. Wir haben halt zwei Herausforderungen. Das eine sind so Leute wie Zentrum, die das da organisieren. Das andere sind möglicherweise Leute, die wir selbst haben, die, sagen wir mal, heute meistens privat ihre politischen Aktivitäten machen und nicht so stark im Betrieb. Da müssen wir, glaube ich, auch klarstellen, dass wir als Organisation natürlich nicht jeden Einzelnen in seiner Gesinnung, sagen wir mal, sehen und kennen und angehen. Natürlich nicht. Aber in dem Moment, wo das in die Gewerkschaftsarbeit und in die Betriebe getragen wird, wo es um was anderes geht, da geht es um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Interessen und nicht um irgendwelche AfD oder sonst was Policies. Da müssen wir eine klare Kante ziehen. Das wollen wir auch mit Blick auf die Betriebsratswahlen sehr, sehr klarstellen. Am Ende müssen wir selbst attraktiv sein, als das haben wir in der Vergangenheit geschafft, als IGBCE mit unseren Listen dann auch durchzumarschieren.
Okay, zum Abschluss würde ich noch mal gerne zwei kurze Fragen, die uns selber betreffen, anbringen wollen. Du hast selber schon gesagt, wir stehen vor dem Kongress, der 8. ordentliche Gewerkschaftskongress der IGBCE. Da reden wir über all diese politischen Dinge, die du, die wir hier auch in der Runde schon besprochen haben und noch viel mehr. Insgesamt mehr als 500 Anträge. Es wird aber auch um uns selber gehen. Und natürlich, die Mitglieder sind aktive Mitglieder und haben dazu eben auch Fragen. Ich habe hier eine von Erik mal rausgesucht aus aus Herxheim. Der sich fragt, warum kümmert sich die IGBCE so wenig um die Organisation von neuen Start-ups und kleinen Unternehmen?
Ja, ganz so wenig.
Ist das so?
Ja, es ist erstens nicht so. Wir machen das schon. Das ist natürlich sehr, sehr mühsam, weil wir dort natürlich, wir nennen das auch Betriebserschließung in Anführungszeichen, also überhaupt in Kontakt mit diesen Unternehmen, die heute keine Gewerkschaft kennen, manchmal sind die auch schon relativ groß, aber natürlich umso kleiner, umso mehr gibt's davon. Also es ist organisatorisch nicht so einfach. Es ist inhaltlich häufig nicht so einfach. Das heißt, wir machen das, aber es fällt uns nicht leicht. Und auch auf der anderen Seite, häufig gerade bei Startups, gibt's so eine Kultur, die kommen jetzt nicht ganz zu Beginn schon auf den Gedanken, dass man auch eine Gewerkschaft braucht. Also das ist jetzt gar nicht bös gemeint, aber das sind andere Themen. Also fällt uns ein bisschen schwer, die Kultur ist ein bisschen anders. In dem Moment, wo das dann systematischer und größer wird, gibt es ja folgendes Phänomen. Vorher sind das manchmal 3-4 Leute, die super engagiert 24 Hours an irgendeiner Idee und an einem Businessmodell arbeiten. Aber dann wird es größer und dann wird es komplizierter und dann müssen auch Strukturen gefunden werden, in denen man das machen kann. Das machen wir. Das haben wir im Pharmabereich an vielen Stellen. Das sind so Zuarbeitslinien zu den größeren Pharmakonzernen. Das sind so Innovationsbereiche. Wir haben bei der RAG-Stiftung ja auch so eine Start-up-Förderung, wo wir auch ein bisschen mit dran sind. Also insofern ja und nein. Also auf der einen Seite ja, wir müssen da mehr machen und auch Angebote machen. Auf der anderen Seite, es fällt uns nicht leicht. Was wir haben, und vielleicht gibt es da eine Schnittstelle, wir sind ganz erfolgreich gewesen in den letzten Jahren bei einer Beschäftigtengruppe, ich bin aber jetzt bei den anderen Unternehmen, nicht bei Startups, wo wir vorher auch wenig Resonanz hatten. Das sind AT-Beschäftigte und Führungskräfte. Das ist wirklich besser geworden, weil natürlich auch der Druck auf die Leute gestiegen ist. Also es gibt einen Case, es gibt einen Anlass. Mhm. Und ich glaube auch, dass bei der Frage, was kann man für Startups tun, um denen zu helfen, häufig sind diese Startups ja in größere Konzernförderung integriert. Das heißt, man muss erstmal sehen und dann auch darauf achten, dass die Unternehmen, die das da am Anfang finanzieren, auch gut mit denen umgeht. Also ganz anderes Feld, auf dem wir auch andere Kompetenzen brauchen, um das zu können. Sehen tun wir das, machen tun wir es hier und dort, aber das ist noch ein Auftrag.
Zweite Frage ist, behandelt sozusagen die IGBCE als Familie im engeren Sinne, nämlich die Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen Organisationen, sage ich mal, und den Ortsgruppen, die wir ja in weiten Bereichen, wir haben ja hunderte von Ortsgruppen in ganz Deutschland haben. Da fragt Martin, ist es möglich, die Dialoge, so nennt er das, zwischen der IGBCE und den Ortsgruppen zukünftig besser zukünftig zu intensivieren?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was der genaue Anlass der Frage ist, aber ich nehme es mal so, wie es da gestellt worden ist. Wir haben ja 1100 oder knapp unter 1100 Ortsgruppen. Sehr unterschiedlicher Stabilität. Manche sind klein und in Regionen, wo die Industrien schon gegangen sind und die Mitglieder treffen sich dort, um die Gewerkschaftskultur und das Gewerkschaftsleben stattfinden zu lassen. Und andere, die sind sehr nah dran an Betrieben und an dem, was wo heute die Zentren sind. Also es ist sehr unterschiedlich. Und je nachdem, was das für eine Ortsgruppe ist, ist es quasi, eins ist quasi nicht möglich, dass wir 1100 Ortsgruppen, sagen wir, persönlich in den Dialog führen, dass, weil wir haben ungefähr 300, etwas über 300 politische Sekretäre, die natürlich alles machen müssen, auf allen Ebenen. Und alleine das zeigt, dass das dieses Modell, aber das ist ja jetzt nicht gefragt, das geht gar nicht. Was wir aber wollen ist, also die Ortsgruppen sind ein total wichtiges Zukunftsthema. Auch wenn sie hier und dort natürlich aus der Vergangenheit eine andere Rolle hatten und auch manchmal demografisch überaltert sind. So, das gibt es alles, wenn die Industrien gegangen sind. Aber ich sag mal, unter modernen Gesichtspunkten, wo der Arbeitsort nicht immer der Betrieb ist, wo digitalere Arbeitsformen, aber auch die anderen Fragen, Ort, Homeoffice und so weiter, sich verändern, ist sozusagen Wohnumfeld und Regionalität wirklich prägend. Also es gibt überhaupt keine Diskussion bei uns, dass wir das nicht wollen oder so, sondern die Frage ist, wir diskutieren über die Frage, was müssen Hauptamtliche eigentlich machen und was ist eigentlich ehrenamtliches Engagement, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Freiheit sogar reinbringen können. Ist eigentlich nicht so, dass wir irgendwie Vorgaben machen, aber muss man ja auch klären, was sollen die und welche Möglichkeiten haben die ehrenamtlichen Funktionäre. Also eigentlich wollen wir da mehr, auch im Betrieb, also nicht nur im Ortsgruppen. Und deswegen ist die Frage, was genau, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber was genau soll denn der Hauptamtliche machen und an welchen Punkten gibt es eigentlich die Probleme? Ich nehme das einfach mal mit und wir versuchen mal, das haben wir natürlich auch schon ein paar Mal, aber systematischer die Probleme der Ortsgruppenarbeit oder die Themen der Ortsgruppenarbeit nochmal aufzunehmen. Ich habe jetzt eine neue Struktur geschaffen, in der auf der Bundesebene auch die Ortsgruppenarbeit so ein bisschen aufläuft. Das ist jetzt nicht in erster Linie ein Bundesthema, weil es ja Ortsgruppen sind, aber dass man auch einen Zusammenhang da organisieren kann bei der Kommunikation, bei der Wissensversorgung, bei der Infrastruktur, digital, wie sonst wie. Und dann muss man das mal konkreter machen. Also wichtig ist, wir wollen eigentlich eine aktive Ortsgruppenarbeit haben und was wir tun können und irgendwie leisten können, wollen wir auch gern tun.
Genau, und diese Vernetzung werden wir ja auch auf dem Kongress unter anderem auch diskutieren. Ja. Und insofern ist das nur eins von vielen spannenden Themen. Wir haben heute nur ein paar davon anreißen können. Trotzdem haben wir eine Menge Zeit gebraucht dafür. Ja. Ich hoffe, es war trotzdem für alle spannend, für mich auf jeden Fall. Michael, ich sag dir lieben Dank dafür, für deine Zeit.
Ich darf den Mitgliedern nochmal danken für die Fragen. Die sind natürlich wirklich tief drin. Kann man nicht immer mit einem Satz antworten oder man ist dann auch zu oberflächlich. Fand ich aber klasse.
Denke auch. Und so aktive Mitglieder zu beteiligen, macht auch auf jeden Fall Sinn. Bleibt uns gewogen und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.